0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Tag 1 der Australian Open ist beendet. Wir haben heute den großen Regen gehabt, der den Turnierplan deutlich durcheinander gebracht hat, sodass wir morgen, sollte alles glatt gehen, 96 Einzel haben werden. Herzlich willkommen zu unserem Daily Down Under hier von den Australian Open in Melbourne, live in Melbourne. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war schon ein beeindruckender Regen, der dazwischendurch runterkam.
Wie beschreiben wir ihn? Er kam in Bindfäden runter. Vor allem, was beeindruckend war, er kam in einer ordentlichen Portion Wind durch Melbourne geflogen. Aber das Bild, was bleibt, ist, wie die Skyline von Melbourne in Wolken getränkt war. Und das habe ich ehrlich gesagt so auch noch nicht gesehen. Wir hatten ja alle über die Luft gesprochen und wie sie sich, ja, ähnlich wie ein Nebel über die Stadt gelegt hatte. Heute hat man dann eben einen Regennebel gesehen. Es war erstaunlich, es hatte sich angedeutet, aber irgendwie waren wir alle, glaube ich, ein bisschen hoffnungsfroh, nachdem es die ersten 3 Stunden ungefähr gar nicht geregnet hatte, aber danach hat es irgendwie gar nicht mehr aufgehört zu regnen.
Es hat erst so gegen 9:30 aufgehört, tatsächlich zu regnen. Klatschnass auf dem Center Court oder beziehungsweise in der Rod Laver Arena erschienen, als Jan-Lennard Struff anfing. Und als so der dritte Satz war, dann hatte es langsam aufgehört mit dem Regen und dann war es dann auch endlich gut. Aber es sind ganz, ganz viele Spiele abgesagt worden, die dann auf morgen verlegt worden sind. Es waren wenige Spiele, die heute durchgezogen worden sind, in der Rod Laver Arena, in der Margaret Court Arena und dann auch in der Melbourne Arena konnte gespielt werden, auch auf den Außenplätzen für die ersten 3 Stunden, wie Philipp gerade gesagt hat. Und in der Rod Laver Arena war sogar so viel Regen dann, beziehungsweise so viel Regen runtergekommen, dass auf der einen Seite, wo der Melbourne-Schriftzug ist, es durch das Dach geregnet hat. Und dort musste immer wieder ein Ballkind hin und den Bereich dort trocken wischen. Da muss wahrscheinlich über Nacht noch ein bisschen was gemacht werden. Wir haben das Match des Tages und das war das letzte Match in der Rod Laver Arena. Das war das Match von Jan-Lennard Struff gegen Novak Djokovic. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass man nicht viel mehr Pech haben kann mit der Auslosung, wenn man gerade nicht gesetzt ist und dann gleich Novak Djokovic bekommt. Aber wir können noch sagen, Jan-Lennard Struff hat eine ganze, ganze Menge daraus gemacht aus diesem Match. Er hat es in einen 4. Satz getrieben, dort war dann Schluss, er hat den 3. Satz mit 6-2 gewonnen und den 4. hat er dann verloren, ganz klar. Der 1., der wird ihm vielleicht noch ein bisschen nachhängen, als er den im Tiebreak verloren hat.
Vielleicht auf der anderen Seite hat er da einen Break aufgeholt, als Novak Djokovic auf den 1. Satz aufgeschlagen hat. Also das kann Struff sicherlich auf dem Positivkonto verbuchen und wenn ich er wäre, würde ich das auch machen. Und für mich war das hier eine doppelt unglückliche Auslosung. Natürlich, einerseits war es so, dass er hier auf den wohl stärksten Hardcourt-Spieler der Welt getroffen ist und auf der anderen Seite auf jemanden, der genau das Spiel hat, um Struff zu knacken und der auch genau das Spiel hat, um den Struff zu knacken, den wir seit Anfang letzten Jahres gesehen haben. Jemand, der schnell auf den Punkt gewinnen geht, der seine körperliche Präsenz auch nutzt, um Angriffstennis zu spielen und da ist Djokovic die perfekte Antidote zu. Und ich glaube, hier kann man dann wirklich auch mal ein paar Zahlen rausholen und an denen hat sich's am Ende entschieden. Wenn wir schauen, die etwas längeren Ballwechsel, alles länger als 4 Schläge. Das war am Ende ein quasi unentschiedenes Spiel zwischen den beiden. Da war kaum ein Unterschied drin, aber Djokovic hat die kurzen Bälle gewonnen. Warum hat er die kurzen Bälle gewonnen? Weil er mehr erste Aufschläge reinbekommen hat, vor allem weil er mehr Returns reinbekommen hat. Und an den beiden Sachen hat sich's am Ende entschieden. Und das würde man ja nicht unbedingt denken bei einem Match zwischen Struff und Djokovic. Da denkt man, meine Güte, die langen Ballwechsel gehen doch an Djokovic. Es gibt kaum jemanden, es gibt niemanden, der so gut ist an der Grundlinie, der so viele Bälle zurückbekommt. Aber nein, am Ende waren es Aufschlag und Return, die hier den Unterschied gemacht haben.
Es waren über 20 Punkte Unterschied zwischen Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff bei den Ballwechseln, die 0 bis 4 Schläge übers Netz haben. Und das war in der Tat der große Unterschied. Wir können erstmal da sagen, dass Jan-Lennard Struff taktisch eine ganze Menge Hausaufgaben gemacht hat, weil wir haben heute erfahren, dass Craig O'Shaughnessy in seiner Box saß. Craig O'Shaughnessy, ja quasi Datenguru. Ja, über ihn wird im Moment sehr, sehr viel gesprochen. Er hat auch für Novak Djokovic in den letzten 3 Jahren so ein bisschen immer die Taktiken rausgeholt. Und er ist ein Verfechter dieser Taktik, dass man diese Ballwechsel zwischen 0 und 4 Schlägen, dass man die einfach gewinnen muss, beziehungsweise dass man diese Bilanz gewinnen muss. Und Jan-Lennard Struff hat Craig O'Shaughnessy jetzt in seiner Box gehabt. Das ist eine Weiterentwicklung, beziehungsweise wo man dann auch sagen kann, da hat er letztes Jahr schon in Wimbledon drüber gesprochen und jetzt ist so ein bisschen öffentlich gemacht worden.
Ja, es gab damals schon die Gerüchte. Kann ich beweisen, dass die damals schon zusammengearbeitet haben, aber es gab die Gerüchte. Ich war ja auch jemand, der ihn da explizit nachgefragt hatte. Die generelle Thematik, wie er eben mit Statistiken arbeitet. Und da ist Craig O'Shaughnessy so ein bisschen das Gesicht dieser Bewegung im Tennis in den letzten Jahren gewesen. Es gibt natürlich noch viele andere Strömungen und wir haben damals auch darüber gesprochen, dass es viele Top-Spieler gibt, die bis zu 6-stellige Beträge zahlen, um sich Leute ranzuholen, die ihnen quasi Matches modellieren und die ihnen sagen, wie sie gegen wen in welchen Ballwechseln spielen müssen. Und O'Shaughnessy ist eben das bekannteste Gesicht dieser Bewegung. Und bei jemandem wie Struff geht es natürlich auch darum, effektiv das zu nutzen, was er kann. Und das hat er heute gezeigt. Natürlich, er hätte den ersten Satz gewinnen können. Er hätte vielleicht auch noch mehr als den dritten gewinnen können. Aber ganz ehrlich, dann muss er halt auch vermutlich die Leistung seines Lebens über 4 Stunden bringen. Und wer hat das von uns schon in seinem Leben geschafft?
Wir haben Novak Djokovic häufig das Metronom genannt. Und das ist halt das Problem bei Novak Djokovic, dass man diese Leistung, die Jan-Lennard Struff über den ersten Satz beziehungsweise auch über den dritten Satz geschafft hat, dass man die über 5 Sätze bringen muss und die konstant bringen muss, weil Novak Djokovic bringt konstant seine Leistung. Und das ist etwas, was ihn so ja unglaublich macht, beziehungsweise ihn so unverwechselbar macht. Novak Djokovic ist in der 2. Runde, Jan-Lennard Struff ist wie letztes Jahr in der 1. Runde ausgeschieden und kann sich hier eigentlich nur damit trösten, dass er einen guten Fight angeboten hat. Es ist halt nicht viel.
Nein, aber er wird es, wenn er, ja, er wird so umdrehen, dass er sich halt sagt, meine Güte, ich habe hier gegen die Nummer 2 der Welt meine Taktik umgesetzt, vielleicht nicht perfekt umgesetzt, aber das kann man auch nicht immer von sich erwarten, sondern man kann nur erwarten, dass man dem richtigen Prozess folgt und mit der richtigen Taktik in so ein Match reingeht. Und das hat er im Endeffekt geschafft. Und von daher denke ich, kann er da positiv drauf blicken. Und für ihn kann der Anspruch ja nur sein, in der Weltrangliste noch ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Und dann werden ihm solche Matches natürlich auch nicht mehr in der 1. Runde passieren.
Das wird ihm nicht mehr passieren. Novak Djokovic trifft jetzt in der 2. Runde auf den Gegner aus der Partie Tatsuma Ito gegen Prajnish Guneswaran. Jan-Lennard Struff wird sich jetzt darauf vorbereiten, mit seinem Doppelpartner Henri Kontinen hier im Doppelwettbewerb was zu reißen. Wir haben ganz am Anfang des Tages haben wir Daniel Evans gesehen, der einen 0-2 Satzrückstand gegen Mackenzie McDonald aufgeholt hatte und in 5 Sätzen gewonnen hat. Der trifft auf Yoshihito Nishioka in der 2. Runde. Ein Duell, was wir auch so beim ATP Cup hätten sehen können. Aber jetzt sehen wir es dann in der 2. Runde bei den Australian Open. Weitere Ergebnisse. Stefanos Tsitsipas hat in der Abendsession gegen Salvatore Caruso in 3 Sätzen gewonnen, hat überhaupt nichts anbrennen lassen und trifft jetzt auf Philipp Kohlschreiber. Dessen Partie war eigentlich auf einem Außenplatz angesetzt gewesen, aber als dann dieser große Regen kam, hat man ihm gesagt, ja, da dein Gegner auch hier schon heute fertig wird, deswegen kannst du jetzt noch in die Melbourne Arena kommen. Und Philipp Kohlschreiber hat das Match eigentlich relativ souverän gewonnen. 7-5, 6-1, 6-2 heißt es am Ende. Und Kohlschreiber kann, glaube ich, sehr zufrieden damit sein.
Ja, war eine gute Leistung. Wer Giron noch nie hat spielen sehen, klassischer College-Spieler, würde ich sagen. Jemand, der athletisch stark ist, aber vielleicht dem schon, also der, na sagen wir so, der austrainiert ist, der aber nicht unbedingt die Athletik hat, um zur absoluten Weltklasse im Tennis zu gehören, der aber viel rausholt aus seinem Körper, der viel rausholt aus seinem Spiel. Das Spiel hat Lücken, gerade gegen jemanden wie Kohlschreiber, der dann in der Lage war, seinen Topspin doch ordentlich zu nutzen gegen Giron und der ihn dann irgendwann halt einfach auch ein bisschen schwindelig gespielt hat. Und am Anfang, das hat Kohlschreiber selber hinterher gesagt, war es eine bisschen zähe Sache, aber gerade Ende des ersten bis Mitte des dritten Satzes war das sehr unterhaltsam, weil Giron hat viel zurückbekommen, hat schön flach gespielt, aber Kohlschreiber hatte das Match halt jederzeit im Griff, konnte Tempo variieren, konnte die Höhe des Balles variieren und dadurch hat sich das einfach sehr gut anschauen lassen und ein Schlag war dabei, der könnte Schlag des Turniers werden, da haben die beiden wirklich ein bisschen Katz und Maus gespielt und Kohlschreiber ist nach hinten gelaufen und hat ihn dann sehr elegant quasi mit dem Rücken zum Netz stehend die Linie entlang gespielt. Ein toller Schlag und insgesamt eine sehr ansprechende Leistung von Kohlschreiber. Aber auch er weiß, nächstes Match wird schwierig.
Du hast ihm eine Frage gestellt in der Pressekonferenz. Da ging es darum, dass du gesagt hast, ist das vielleicht das ideale Match, um einfach reinzukommen in dieses Turnier, ein bisschen knobelnd, aber dann ihn wirklich da zu haben, wo man ihn haben möchte und dann am Ende dieses Spiel zu gewinnen. Und das hat er darauf geantwortet.
Ich glaube, am Anfang waren es einfach viele Surroundings, die mich beschäftigt haben. Ja, im Endeffekt dann noch den ganzen Tag warten, dann doch auf jeden Fall das Spielen. Das Damenmatch ging dann doch nochmal so ein bisschen, so eine Angst davor bei mir entstanden. Ich denke, oh Gott, jetzt, die hat, glaube ich, ich war, sage ich mal, für kleine oder große Jungs davor. Bei 3-0 war ich dann drauf und denke, okay, jetzt aber schnell, muss ich ready machen. Und dann entwickelt sich das halt wirklich wieder so, wo du denkst, okay, es kommt der Turnaround und du sitzt noch 2 Stunden im Gym und ja, so ging es ihm los, dann großes Stadion, ja, zu, sonst nur mal draußen trainiert, Plätze draußen spielen sich doch deutlich anders, obwohl sie es ja probiert haben, dieses Jahr wieder noch irgendwie genauer zu machen, aber ich fand den Platz innen drin sehr, sehr langsam in dem Sinne, Bälle sind viel höher gesprungen, viel eckiger irgendwie, also der Drall ging mehr zur Seite weg. Und das hat mich am Anfang, glaube ich, sehr beschäftigt, bis ich dann so rausgefunden habe, was ich zu spielen habe. Und das habe ich dann, sag ich mal, Ende ersten und dann zweiten, dritten eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Tempowechsel, höher in die Rückhand, dann mit der Vorhand anziehen, war eigentlich dann doch sehr zufrieden mit meinem Spiel.
Ja, er war sehr ausführlich in seiner Antwort, hat sich dann hinterher dann auch noch so ein bisschen darüber beschwert, dass er Probleme hat, Trainingsplätze hier bzw. Trainingsbedingungen zu finden, richtige, und dass die Bedingungen auf den 3 großen Plätzen deutlich anders sind als auf den Außenplätzen, also die Außenplätze deutlich schneller sind als die Plätze, die großen Plätze.
Ist ja etwas, über das wir schon kurz in der Vorschau gesprochen haben, wo wir jetzt aber natürlich noch nicht genug Eindrücke haben sammeln können, um endgültig zu sagen, wie es sich spielt. Da müssen wir also noch ein bisschen vertrauen auf die Eindrücke eben von den Spielern und er hat es ja angesprochen, sind die Bedingungen so im Stadion etwas anders? B, ging natürlich das Dach zu und dadurch ist eine Hallenatmosphäre entstanden, aber eine Hallenatmosphäre, in der, wie er es gesagt hat, die Bälle sich auch so ein bisschen selber aufgeblasen haben und sehr schnell und der Ball hoch abgesprungen ist, die Bälle sind ein bisschen fluffy geworden, also ja, wie übersetzt man das am besten, sind so ein bisschen haben sich aufgeblasen, ist vielleicht.
Sind aufgegangen.
Ja, sind aufgegangen. Danach habe ich gesucht. Und das ist natürlich etwas, was Kohlschreiber entgegenkommt. Jemand, der eben immer noch einen sehr schönen Topspin spielt, der in der Lage ist, viele Bälle vor der Brust zu nehmen. Und das war heute bei seinem Gegner nicht so. Und jetzt kann man eben gespannt sein, wie ihm das dann zum Beispiel helfen wird gegen Tsitsipas. Tsitsipas würde sich freuen, wenn der Ball ein bisschen flacher kommt. Auf der anderen Seite, wenn er einen hohen Topspin bekommt, dann ist das für ihn eine andere Nummer als Giron, der wahrscheinlich 15, 20 Zentimeter kleiner ist als Tsitsipas. Und Tsitsipas räumt die Bälle an der Schulter ab. Das haben wir gesehen. Da ist eine Experte drin, die Punkte kurz zu halten und eben auf alles drauf zu gehen, was er kann. Und was er kann, ist eben diese Bälle dann wirklich auch wegzuräumen.
Philipp Kohlschreiber also gegen Stefanos Tsitsipas in der zweiten Runde. Roger Federer hat kaum Aufhebens gemacht um sein Spiel gegen Steve Johnson. Das war innerhalb von 1,5 Stunden beendet. 6:3, 6:2, 6:2, da müssen wir gar nichts Großes sagen, oder?
Die Frage war ja vorher so ein bisschen, Federer noch kein offizielles Match in diesem Jahr gespielt. Wie sieht er aus? War eine tadellose Partie von ihm, aber Steve Johnson auch nicht das Spiel gehabt, um ihn wirklich in Gefahr zu bringen. Und so hat es Federer ja auch ein bisschen eingeordnet. Er hat nachher gesagt, hey, erstmal abwarten, wenn hier jetzt die große Herausforderung kommt, wie es dann bei mir aussieht. Er will sich hier selber nicht zu den Favoriten zählen, so habe ich ihn verstanden. Und das kann ich verstehen. Wie schaut es denn zum Beispiel aus, wenn das von dir vorher gesagte Match gegen Murat Hurkacz kommt? Ist er dann matchfit genug? Kann er damit umgehen, wenn da dann die große Herausforderung ansteht? Wir werden sehen, aber heute war das keine sonderlich große Aufgabe für ihn.
Grigor Dimitrov hatte auch wenig Probleme. Nur im ersten Satz gegen Juan Ignacio Londero 4:6 hatte er den ersten verloren, aber dann 6:2, 6:0, 6:4. Aber am meisten Aufhebens hat Grigor Dimitrov mit seinem, das ist ein Trainingsanzug, ne? Oder so ein Tracksuit. gehabt, der sehr bunt war und der sehr viele Menschen sehr erfreut hat.
Ja, vor allem mich. Mir hat das sehr gut gefallen. Scheint die neue Linie von seinem Kleidungssponsor zu sein. Ich habe einige Spieler heute eben mit diesen gepunkteten Shirts gesehen und er ist nicht nur im gepunkteten Shirt gekommen, sondern hatte wie so ein, ja, es sah ein bisschen aus wie so ein Onesie, also was die Amerikaner auch gerne tragen, so für ihre Partys. Aber es war wohl so eine Art Jogginganzug auf jeden Fall. Es passte zu Dimitrov, dem alten Styler.
Matteo Berrettini waren auch keine Probleme in den Weg gestellt worden von Andrew Harris. 6-3, 6-1, 6-3 hieß es am Ende. Er wartet auf seinen Gegner. Tennis Sundgren oder Marco Trungeliti sind die Gegner. Ricardo Berankis hat gegen Roberto Caballes Baena gewonnen in 3 Sätzen und trifft jetzt auf seinem Query. Der hat gegen Borna Coric, den dann 25 gesetzten Spieler, gewonnen. Und das mit 6-3, 6-4, 6-4. Borna Coric hat am Anfang der Saison beim ATP Cup gegen Dominic Thiem noch gewonnen. Da hat man gedacht, ja, das wird sein Jahr und so weiter. Ohne Selbstvertrauen. Sam Querrey musste zwischendurch nur den Ball im Spiel halten, um die Punkte zu machen. Das war eine sehr, sehr schwache Leistung von Borna Coric.
Schließt allerdings dann an die anderen beiden Matches des ATP Cups an. Du hast den Sieg gegen Thiem angesprochen, aber danach war das ehrlich gesagt ziemlich schwach. Ja, er wirkte ein bisschen verloren im Endeffekt. Und das ist ja sein Problem. Er muss sich so sehr auf seine Körperlichkeit verlassen. Er muss sich so sehr auf seine Fitness verlassen. Und ich habe das Gefühl, das hat bei ihm mehr mit dem Selbstvertrauen, diese beiden Aspekte zu tun, als bei anderen Spielern. Wenn das stimmt, dann ist er fast auf Top-10-Niveau. Dann kann er ja zum Beispiel auch einen Gegner wie Roger Federer in Gefahr bringen. Aber wenn er das Selbstvertrauen verloren hat, dann geht er halt total unter. Und das war heute wieder so ein klassischer Fall.
Gregor Barrère und Guido Pella sind in der zweiten Runde. Dort spielen sie gegeneinander. Gregor Barrère hat in 4 Sätzen gegen Mohamed Safwat aus Ägypten gewonnen. Das waren 4 enge Sätze. Und Guido Pella hat gegen John Patrick Smith aus Australien gewonnen. Und ein Ergebnis haben wir noch, und das war das dicke Ding am heutigen Tag. Denis Shapovalov an 13 gesetzt traf auf Martin Fucsovics in der ersten Runde. Und Martin Fucsovics ist ein unangenehmer Gegner. Heute hat er sich nicht nur als unangenehm, sondern so als unschlagbar erwiesen. Martin Fucsovics siegte mit 6-3, 6-7, 6-1 und 7-6, zeigte eine wirklich famose Leistung. Aber er traf auf einen Denis Shapovalov, der heute komplett neben der Spur war, was die eigenen Emotionen angeht. Er war überhaupt nicht ruhig zu kriegen. Von Anfang an hat er selber hinterher gesagt, er sei sehr, sehr nervös gewesen, sehr tight, wie er selber gesagt hat. Und er hat heute keine gute Leistung gezeigt. Martin Fucsovics hat das mit seinem Spiel dann natürlich, hat sich bedankt und hat das Match am Ende verdient gewonnen. Das war gut von Martin Fucsovics.
Ja, du kannst gleich nochmal über Fucsovics sprechen. Du bist der größte Fucsovics-Experte außerhalb von Ungarn. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Shapovalov, da war, also sagen wir so, was vom Tag blieb, war sein Racket, was er geworfen hat, aber nicht gebrochen ist und worüber er sich dann in der Pressekonferenz aufgeregt hat. Und man hatte das Gefühl, es war das perfekte Symbolbild für alles, was heute schiefgegangen ist, nämlich, dass er, ja, dass er, die Ruhe ist schon das richtige Wort, dass er die Ruhe nie in diesem Match gefunden hat. Und wenn das bei ihm nicht der Fall ist, dann fällt er eben in diese alten Muster zurück. Und alte Muster heißt bei ihm, er kriegt selten in solchen Momenten genug Aufschläge zurück. Und wenn man dann auch auf die Statistik schaut, dann hat er am Ende halt doch ein gutes Stück weniger Returns im Feld als ein Fucsovics. Und dann macht es halt auch nicht mehr der Aufschlag gut, der ja für ihn halt natürlich Waffe Nummer 1 im Spiel ist. Aber Fucsovics ist dann jemand, der natürlich über die Jahre auch genug Erfahrung gesammelt hat, große Matches gespielt hat, der sowas dann wahrscheinlich auch ziemlich schnell riechen kann, wie unruhig so ein Shapovalov ist. Und vor allem hat er dann bei der Konstanz angesetzt und Shapovalov hat überdreht. Und das haben wir von ihm so häufig schon in der Vergangenheit gesehen. Und das war jetzt definitiv ein Schritt zurück. Er konnte mit den letzten Monaten sehr zufrieden sein, hat einen tollen Herbst gehabt, ist gut hier ins Jahr gekommen, konnte von sich den Anspruch haben, hier in die vierte Runde zu kommen. Und dann ging er doch ziemlich, ziemlich unter heute.
Fucsovics hatte auch im zweiten Satz Satzbälle bei 6-4 und da habe ich eigentlich gedacht, jetzt hat ihn Shapovalov geknackt, aber Fucsovics konnte dann im dritten Satz mit 6-1 gewinnen und im vierten Satz die Nerven behalten mit einigen wirklich herausragenden Punkten. Da waren tolle Ballwechsel dabei und Martin Fucsovics, wir müssen es sagen, hat am Ende verdient gewonnen. Ich habe es vorhin schon angemerkt, morgen werden wir 96 Matches haben. Wir werden morgen im Daily Down Under nicht über jedes Match sprechen können.
Nein, wenn wir am Ende über ein Viertel der Matches irgendwie gesprochen haben, dann haben wir einen guten Job gemacht. Und es wird quasi unmöglich sein, all diese Matches zeitgleich zu verfolgen. Wir werden natürlich unser Bestes tun. Bin gespannt, was morgen alles passiert. Es sind dann auch so Tage, an denen gerne mal was untergeht. Es wird ein wahrscheinlich ziemlich verrückter Grand Slam-Tag, so denn alle Matches gespielt werden. Warten wir mal ab, ob nicht da nochmal ein bisschen Regen kommt. Und vor allem wird es wohl ein sehr langer Tag werden, auch für uns, weil erst am Abend dann Jan-Lennart Struff und Angeli Kerber spielen werden.
Alexander Zverev und Angeli Kerber werden spielen. Nicht Jan-Lennart Struff, der hat heute schon verloren. Es ist heute schon ein langer Tag. Gleich kümmern wir uns um die Damen. Da hat nämlich Julia Görges heute einen überzeugenden Auftritt gehabt. Auch einige weitere gesetzte Spielerinnen waren am Start. Und wir müssen uns schon von Sloane Stephens verabschieden. Das gleich alles hier beim Daily Down Under auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Julia Görges hat letztes Jahr am Montag des der ersten Woche gegen Danielle Collins morgens um 11 Uhr gespielt. Damals hatte sie schon mit Satz und Break geführt und hatte das Match am Ende noch verloren. Heute war es so ein bisschen ein Déjà-vu für sie. Auch heute musste sie um 11 Uhr ran gegen Viktoria Kuzmova. Kuzmova, ich hatte es in der Auslosungsvorschau schon gesagt, so ein bisschen das noch nicht eingelöste Versprechen des slowakischen Tennis. Sie ist sehr talentiert, aber hat seit einem Dreivierteljahr keine Ergebnisse mehr gehabt. Und das hat man heute gesehen. Julia Görges vom ersten bis zum letzten Punkt konzentriert. 6:1, 6:2 hieß es am Ende für Julia Görges. Und sie kann eigentlich sehr zufrieden sein mit diesem Auftritt, weil sie hat kaum was falsch gemacht heute.
War halt auch ein super schnelles Match. Ich hatte dich dann nachher darauf aufmerksam gemacht, dass es laut den Statistiken in diesem Match keinen Ballwechsel gegeben hat, wo der Ball mehr als viermal übers Netz geflogen ist. Das wurde heute nur noch getoppt. Also die durchschnittliche Länge der Rallyes war 1,99 Schläge. Wurde heute nur noch getoppt von Dan Evans, wenn ich das korrekt gesehen habe. Also ein Match, was über das Serv geführt wurde. Und man kann bei Kuzmova festhalten, sie ist im Moment noch so ein bisschen die Light-Version von Julia Görges. Sie kann vieles, was Julia Görges kann, ähnlich gut, aber eben nur ähnlich gut und nicht genauso gut. Und daher hatte Görges heute ein leichtes Spiel, weil sie aufziehen konnte, was sie wollte und darauf vertrauen konnte, dass die Fehler schon kommen würden von Kuzmova und dass sich ihr genug Möglichkeiten bieten würden, um die Ballwechsel zu Ende zu bringen. Und eine dankbare Gegnerin, die nächste Gegnerin nicht ganz so dankbar, aber das war schon eine sehr saubere Leistung. Und da passt das Wort auch, eine sehr saubere Leistung von Julia Görges.
Da können wir gar nicht mehr so viel analysieren. 6-1, 6-2 heißt es am Ende. Viktoria Kuzmova war chancenlos. Und Julia Görges zieht in die zweite Runde rein. Du hast es gesagt, sie trifft in der zweiten Runde jetzt auf Petra Martic. Die hat mit ähnlich wenig Aufwand heute gegen Christina McHale mit 6:3, 6:0 gewonnen. Die beiden haben sich 2008 in Porto Ross gegenübergestanden. Dem Match würde ich jetzt 2020 nicht mehr ganz so viel Bedeutung beimessen. Aber sie haben letztes Jahr sich auf Rasen getroffen. Und damals hat Julia Görges auch gewonnen. Und Petra Martic eigentlich eher eine Spielerin für die Sandplätze, was sie ja letztes Jahr bei den French Open bewiesen hat.
Und natürlich auch eine, die durchaus anderes Spiel hat als eine Julia Görges. Eine, die sehr strategisch angreift, die natürlich in der Lage ist, wirklich viel über den Spin zu kommen, die einen ziemlich guten Slice hat, die sich ihre Gegnerinnen, würde ich fast sagen, ausguckt und dann mit sehr viel Präzision vorgeht. Und wenn sie in guter Form ist, dann ist das wirklich sehr ästhetisches Tennis. Aber Görges hat sicherlich die Fähigkeit, sie zu überpowern und sie aus dem Spiel rauszunehmen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es ein Match ist, was viel von Tagesform abhängen wird. Wenn Matic da ultra konzentriert hinkommt und sich Görges zurechtlegt, dann gewinnt sie das wahrscheinlich. Aber wenn Görges an dem Tag besser drauf ist, dann wird sie das alleine schon über den Aufschlag für sich entscheiden können.
Du hast es Görges in der Pressekonferenz danach gefragt, ob das so ein bisschen das perfekte Auftaktmatch für sie gewesen sei. Das hat sie darauf geantwortet.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, perfektes Match oder so. Also es gibt immer Sachen, die man gern verbessern möchte. Natürlich gibt es auch Situationen, die vielleicht in anderen Matches nicht unbedingt für mich ausgehen, wenn enge Spiele. Es waren ja auch enge Spiele trotzdem dabei, die ich dann gemacht habe. Ich glaube aber, dass ich hier von Anfang an so ein bisschen den Zahn gezogen habe, dass ich halt aggressiv gespielt habe, dass ich gut serviert habe. Das war auch der ausschlaggebende Punkt immer in den anderen Matches, die wir auf Hartplatz gespielt haben. Dass man am Anfang gleich ja die gewisse Präsenz hat, um ja ihr so ein bisschen den Glauben wegzunehmen. So waren die letzten Matches auch und das habe ich versucht heute auf dem Platz. Übrigens nie eine Garantie, dass man gewinnt, aber das habe ich sehr, sehr gut gemacht.
Julia Görges also jetzt in der zweiten Runde trifft auf Petra Matic. Lin Zhu hat heute gegen Viktoria Golubic den ersten Entscheidungstiebreak gewonnen. Mit 10-5 im dritten Satz hat sie gegen Viktoria Golubic gewonnen. Wir haben auch Ekaterina Alexandrova, die weitergekommen ist. Sie brauchte 3 Sätze gegen Jill Teichmann aus der Schweiz, um weiterzukommen. Auch Barbora Krejcikova ist weiter. Die hat in 3 Sätzen gegen Kaya Kanepi gewonnen. Es war der erste Grand Slam Main Draw Sieg im Einzel für Barbora Krejcikova.
Übrigens, ganz kurz, auch eins der Matches, wo keiner der Punkte am Ende über 4 mal oder wo kein Ballwechsel länger gedauert hat als
4 Schläge.
Das war das Wort, nach dem ich suchte. Und hier wurden immerhin erstaunliche 192 Punkte gespielt. Also das ist schon famos, dass die beiden das so hinbekommen haben.
Barbora Krejcikova also gegen Ekaterina Alexandrova. Paula Badusa-Gibert hat gegen Joanna Larsson mit 6-1, 6-0 gewonnen. Sie war die erste heute Morgen, die die zweite Runde erreicht hat. Und sie trifft auf Petra Kvitova. Die hat heute im tschechischen Duell gegen Katerina Siniaková, gegen eine bedauernswerte Katerina Siniaková, mit 6-1, 6-0 gewonnen. Siniaková hatte am Ende Tränen in den Augen und war ob ihrer Leistung dann selbst ein wenig erschüttert. Anna Kalinskaya hat gegen Zsa Zheng verloren mit 3-6, 2-6 und trifft jetzt auf Naomi Osaka. Und damit haben wir so ein bisschen den Favoritenreigen, den wir jetzt mal abarbeiten müssen. Naomi Osaka gewinnt in 2 Sätzen. Sie musste sich in beiden Sätzen so ein bisschen strecken. Im zweiten Satz lag sie mit 4-2 zurück. Aber sie hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ich habe jetzt gelernt, ich muss nicht immer perfekt spielen. Es reicht in den ersten Runden einfach zu gewinnen. Das ist eine einfache wie geniale Weisheit.
Und die hat heute das Matchup perfekt gepasst. Wenn man sich anschaut, die Ballwechsel zwischen den beiden, die waren ziemlich ausgeglichen. Und das ist natürlich auch, was Buskova kann. Sie ist athletisch, sie kriegt viele Bälle zurück. Sie kann sich den Court öffnen, um dort die Winner unterzubringen. Ist jetzt eben nicht so eine Winner-Maschine, sondern eben mehr eine, die sich den Court öffnen muss. Aber Osaka hat viel Fokus gelegt, auch hier auf Aufschlag und Return. Und natürlich, das ist manchmal genauso simpel, aber auch das ist natürlich die Grundlage für fast alle, die Grand Slam Turniere gewinnen, dass sie bei diesen beiden Schlägen unglaublich stark sind. Und das war ja der Sprung, den Osaka damals auch machte, als sie ihr erstes Grand Slam Turnier gewann, dass sie nämlich in der Lage war, konstant in Rallyes zu bleiben, aber trotzdem noch ihre Aufschlagstärke mit auf den Platz zu bringen und vernünftig zu returnieren. Und das war genau die Leistung, die man heute gesehen hat. Und wenn sie die jetzt noch 2-mal wiederholt und sie wird in den nächsten beiden Matches jeweils ziemlich klare Favoritin sein, dann wäre sie ja schon in der zweiten Woche.
Naomi Osaka, wie gesagt, jetzt auf Zsa Zheng trifft sie jetzt. Corey Goff hat heute gegen Venus Williams ein zweites Mal gewonnen, nach Wimbledon 2019, 7-6 und 6-3. Wobei Venus Williams zwischendurch mit Break zurücklag, 2 Satzbälle abgewehrt hat, dann wieder rankam, sich in den Tiebreak retten konnte, konnte Coco Gauff dann am Ende dann doch den ersten Satz mit 7-6 gewinnen, den zweiten Satz mit 6-3. Hinterher zeigte sie sich wieder sehr selbstbewusst. Coco Gauff war nicht mehr so nervös wie beim ersten Spiel vor ein paar Monaten in Wimbledon. Aber sie spielt schon mit einer bemerkenswerten Bierruhe.
Und es war ein enges Match. Ich glaube, es waren am Ende 8 oder 9 Punkte zwischen den beiden. Und das ist nicht so viel bei einem Zweisatz-Match. Sie war aber einfach diejenige, die die wichtigen Punkte gewonnen hat. Und das kann man natürlich so einer jugendlichen Unbekümmertheit zuschreiben, aber ich glaube, sie fällt gar nicht so sehr in die Kategorie, sondern sie ist wirklich abgeklärt. Sie weiß, was sie auf dem Court tut, sie hat ein Gespür dafür, wann sie wie spielen muss, wann sie vielleicht wirklich über die Konstanz kommen muss, wann es mal einen großen Aufschlag braucht oder einen starken Aufschlag. Und das ist natürlich schon beeindruckend, weil das sieht man dann eher eben von Spielerinnen einer Kategorie Osaka, die ein paar Jahre älter ist als Goff. Und ich bin, wie alle natürlich, sehr gespannt, wo die Entwicklung hier hingeht. Aber das war heute vor allem in seiner Routine ein beeindruckendes Match.
Das war es absolut. Auch Serena Williams ist weitergekommen gegen Anastasia Potapova mit 6-0, 6-3 hat sie gewonnen. Trifft jetzt auf Tamara Sidancek. Die hat mit 6-3 gegen Nalai Han gewonnen aus Südkorea. Serena Williams, auch da müssen wir nicht groß drüber sprechen, das war eine sehr souveräne Geschichte und sie hat hinterher dann auch gesagt, sie würde so gerne den 24. Titel holen. Sie ist froh, dass sie in Auckland jetzt zum ersten Mal einen Titel als Mutter gewonnen hat. Wir müssen mit ihr dringendst rechnen.
Es war ein so routinierter Sieg, dass die erste Frage in der Pressekonferenz offensichtlich nach den Royals kam. Ich habe die Pick gar nicht gesehen, aber es ist mir wie allen anderen natürlich auch aufgefallen, dass sie erstmal nach Meghan Markle gefragt wurde und nicht nach dem Match.
Caroline Wozniacki hat ihre Karriere noch um 2 Tage verlängert. Die hat nämlich heute gegen Kristi Ahn mit 6-1, 6-3 gewonnen, wartet auf ihre Gegnerin. Das könnte Dajana Jastremska sein und das wäre ein Spiel, auf das ich mich freuen würde.
Vor allem, weil es natürlich so ein Kontrast ist. Wozniacki, die ihre ganze Karriere davon gelebt hat, mit ihren Beinen alles abzulaufen und genug Bälle so zurückzubekommen, dass sie ihren Gegnern es unglaublich schwer gemacht hat, einfache Winner hinzubekommen. Und Jastremska fällt in die Kategorie der Spielerin, der es gelingt, sehr viele einfache Winner im Court unterzubringen. Also absoluter Kontrast. Beide natürlich mal auch denselben Trainer gehabt. Wozniacki hat ja früher auch mit Sascha bei ihnen zusammengearbeitet. Also da wären viele kleine Geschichten drin in dem Match.
Sofia Kenin hat gegen Martina Trevisan gewonnen mit 6-2, 6-4. Trifft auf Anne Lee, auch aus den USA, eine 18-jährige Qualifikantin. Die hat gegen Lisette Cabrera aus den USA, eine Wildcard-Inhaberin, mit 7-6 und 7-6 gewonnen. Katie McNally hat gegen Sam Stosur mit 6-1, 6-4 gewonnen. Sam Stosur 740 Mal teilgenommen bei den Australian Open, zweimal das Achtelfinale erreicht. Das ist nun wirklich nicht ihr Turnier.
Und eine bittere Niederlage für sie, denn es war ein Match, in dem sie nochmal rangekommen ist. Aber sie war eigentlich komplett chancenlos, lag 1-6-1-4, meine ich, hinten. Ist dann eben nochmal 4-4 rangekommen, hat es dann noch 4-6 verloren. Und auch hier war es so, dass sie sogar die bessere Spielerin von der Grundlinie war. Sie hat irgendwann einfach entdeckt, wie sie mit dem Slice McNally schon zusetzen kann, wie sie McNally über den Court manövrieren kann. Aber McNally hat so viel besser aufgeschlagen, so viel besser retourniert. Sie hat wirklich die kurzen Punkte für sich entschieden. Und da, ja, da wird Stosur schon enttäuscht sein, aber natürlich bekommt sie auch wieder die Chance, hier ihren Doppeltitel noch zu verteidigen.
Zhang Shuai ist nämlich die Gegnerin, und da sprechen wir von der Doppelpartnerin von Sam Stosur. Die hat heute in der ersten Runde die an 24 gesetzte Sloane Stephens aus dem Turnier befördert. 2-6, 7-5 und 6-2 hat sie gewonnen. Und da fragt man sich, wir waren zwischendurch auf einer Pressekonferenz, auf einer anderen Pressekonferenz, wie ist das denn passiert? Weil Sloane Stephens lag klar in Führung, beziehungsweise lag mit Break in Führung, hat aufs Match serviert und dann gab es das Break. Und diese Partie hat in dieser Form mit fast exakt dem gleichen Ergebnis schon 2018 bei der Australian Open gegeben.
Und es kam natürlich mit Ansage, dass sie hier verlieren würde. Trotzdem sah es zwischendrin so aus, als sollte sie das Match eigentlich nach Hause bringen. Sie war anderthalb Sätze die bessere Spielerin. Das war der Teil, den ich mitverfolgt habe. Und danach das Match weggegeben. Wenn man so ein bisschen jetzt hier auch aufs Statistikboard schaut und sieht, sie kriegt 75% der ersten Aufschläge rein, gewinnt aber nur 50% der Punkte oder 51% der Punkte. Es ist viel zu schwach, egal wer die Gegnerin ist. Das ist halt etwas, wo Sloane Stephens im Endeffekt 70% der Punkte gewinnen müsste. Und dann würde sie das Match am Ende auch für sich entscheiden. Aber so war sie auch die klassische Kandidatin, die es am Ende über den kurzen Ballwechsel verloren hat. Und Zhang ist eine, die einen vernünftigen Return hat, die auch in der Lage ist, so ein Match gegen, gegen Stephens so zu spielen, wie sie es will. Trotzdem für Stephens ein, da kann man das Wort auch mal rausholen, ein enttäuschender Start ins Jahr.
Absolut. Ashley Barty hätte beinahe auch einen enttäuschenden Start nicht ins Jahr gehabt, aber hier in dieses Turnier gehabt, weil sie lag gegen Lesia Zorenko schon mit Satz zurück 5-7. Und man muss sagen, es war ein eher grausames Spiel in diesem, also das ganze Match war nicht so richtig gut. Aber Ashley Barty konnte sich dann wieder zurückkämpfen gegen Lesia Zorenko, die seit letztem Jahr Juli nur ein einziges Match gespielt hat und hier reingekommen war quasi ohne Matchpraxis. Ashley Barty hat mit 5-7, 6-1, 6-1 gewonnen. Und man möchte fragen nach dem ersten Satz, wie hoch und wie groß muss dieser Druck sein, der auf Ashley Barty lastet, weil sie ist das Gesicht dieses Turniers, das australische Gesicht dieses Turniers.
Oh ja, man sieht sie ja auch überall in der Stadt. Sie macht Werbung für Sachen, sie ist im Fernsehen zu sehen, sie ist auf den Zeitungen zu sehen, sie ist wirklich so ein bisschen Ja, es passt, das australische Gesicht dieses ganzen Turniers. Ich kann mir allerdings fast vorstellen, dass ihr der Verlust des ersten Satzes gut getan hat, denn sie war so angespannt und sie war, ja, sie hat so sehr nach ihrer Vorhand gesucht und sie hat so viele leichte Fehler gemacht, dass ich mir vorstellen kann, dass sie nach dem ersten verlorenen Satz einfach gedacht hat, ja gut, jetzt habe ich den kleinen Fehlstart hingelegt, aber jetzt habe ich auch genug Raum, um mich daraus zu manövrieren. Und die nächsten beiden Sätze waren dann gut. Und das Ding bei Zorenko ist, sie ist eine sehr ästhetische Spielerin, aber im Endeffekt ein bisschen harmlos und das hat Barty dann hier aufgezeigt. Die hat sich dann wirklich Zorenko so ein bisschen vorgenommen, viel Slice eingesetzt, damit ihre Vorhand vorbereitet, die dann in den nächsten beiden Sätzen besser kam, besser aufgeschlagen. Also das war dann zum Ende hin eine gute Leistung von Barty, aber es war ein schlimmer Fehlstart. Vielleicht denkt sie an den einen Garbine Muguruza-Sieg bei dem French Open, die ja auch, glaube ich, damals den ersten Satz, ich weiß nicht mehr gegen wen, verlor und danach keinen einzigen mehr abgegeben hat und einfach wirklich durchs Turnier durchgerannt ist. Vielleicht gelingt ja Ashley Barty hier Ähnliches.
Das waren die Ergebnisse von heute. Wenn wir auf morgen gucken, sehen wir als einen aus den Nähten platzenden Zeitplan. Wenn wir auf den Center Court of the Rod Laver Arena sehen, sehen wir allerdings morgen einen hochinteressanten Tag. Kristina Mladenovic gegen Karolina Pliskova, Donna Vekic gegen Maria Sharapova, dann Rafael Nadal gegen Hugo Delien, das wird wohl eher eine klare Geschichte, abends dann Daniil Medvedev gegen Francis Tiafoe und Elisabetta Cocciaretto gegen Angelique Kerber. Auch Alexander Zverev ist morgen in der Night Session unterwegs, wahrscheinlich auch zu einer ähnlichen Zeit wie Angelique Kerber gegen Marco Cecchinato, Jennifer Brady gegen Simona Halep in der Margaret Court Arena, wir haben Adrian Mannarino gegen Dominic Thiem, der in der Margaret Court Arena morgen eröffnen wird. Und wir haben auf drei Plätzen morgen insgesamt 7 angesetzte Matches. Auf den Außenplätzen wird um 10.30 Uhr begonnen werden, also um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Auf den großen Plätzen weiterhin um 1 Uhr deutscher Zeit. Wenn das alles morgen so klappt mit dem Wetter, dann haben wir echt eine wilde Fahrt vor uns. Wir hatten damals in Rom, als wir den einen Tag hatten, den einen verregneten Tag, hatten wir ungefähr 70 Spiele und 2 Runden für viele Spieler. Und haben wir schon alle gesagt, boah, ey, das war ein wilder Tag. Wenn das morgen alles so klappt mit dem Zeitplan, Hut ab, dann wissen wir abends, was wir getan haben.
Ja, der Vorteil ist hier natürlich, man kann spät in den Abend spielen, weil es Flutlichter gibt. Aber diejenigen, die dann die einzelnen Courts werden betreuen müssen, auch von den Turnierangestellten, die werden schon viel Spaß haben. Denn 7 Matches, das kann sich schon 14 Stunden ziehen. Ja. Das kann sich auch 15 Stunden ziehen. Also ich bin gespannt, ob wir hier morgen ein Match erleben werden, das über Mitternacht hinausgeht. Das ist nicht ausgeschlossen.
Das ist nicht ausgeschlossen. Mal schauen, wie es morgen wird. Das war auf jeden Fall das erste Daily Down Under. Das erste etwas kürzere, weil heute halt noch nicht so viele Matches gegeben hat. Julia Görges ist in der zweiten Runde, auch Philipp Kohlschreiber steht dort in der zweiten Runde. Jan-Lennard Struff ist ausgeschieden. Das sind die Nachrichten aus deutscher Sicht. Ansonsten hat es Sloane Stephens erwischt, Denis Shapovalov hat es erwischt und Borna Coric. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns, wenn ihr uns folgt auf Instagram, Facebook oder Twitter. Bei Twitter und Instagram sind wir sehr aktiv, bei Facebook nicht ganz so aktiv, aber auch dort sind wir unterwegs. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns auch noch über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes. Sagt es weiter, wenn es einen Podcast gibt, einen Tennis-Podcast gibt, der euch gefällt und der dann auch noch Chip and Charge heißt. Das wäre noch schöner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.